10 Elfmeter in dieser Saison hat Nadim Amiri jetzt schon verwandelt und der am Sonntagabend, der war besonders wichtig. Der späte Ausgleich in Gladbach war Balsam für die Mainz 05 Seele, die davor am Donnerstag ja ziemlich stark leiden musste beim Aus in der Conference League. Über das und mehr sprechen wir jetzt bei 05 Inside. Neben mir sitzt der Elfmeter-Spezialist von früher von der SV 07 Bischofsheim.
SV 07 Bischofsheim, ja.
Warst du genauso abgezockt vom Punkt wie Nadim Amiri?
Tja, mindestens.
Mindestens?
Ne? Ja, ich war so cool. Da haben bei mir schon die Pinguine ein Rad geholt. Nee, also ich habe früher Elfmeter geschossen. Ich glaube auch, dass ich eine ganz gute Serie hatte. Das waren dann so 4, 5, vielleicht mal am Stück.
Auch nicht
schlecht, ja. Aber 10 in Folge, das ist natürlich schon ein ziemliches Brett.
Auf jeden Fall, ja. Es war natürlich eine extrem emotionale und auch ereignisreiche 0-5-Woche. Ja, man kann von diesem berühmt zitierten Wechselbad der Gefühle sprechen, glaube ich. Mit welchen Gefühlen blickst du denn auf diese Woche im Großen und Ganzen zurück?
Ja, ist genau so. Also man fühlt sich schon so ein bisschen erschöpft. Ja. Das liegt unter anderem an der ein oder anderen Nachtschicht, die wir jetzt natürlich auch hatten. Es war eine super aufreibende, intensive und vor allen Dingen emotionale Zeit. Wie du schon sagtest, irgendwie so eine Achterbahn der Gefühle. Es war sehr intensiv und jetzt ist man so ein bisschen müde. Und ich hoffe, oder beziehungsweise die 05er haben ja schon gezeigt, dass sie nicht so müde sind in Mönchengladbach.
Ja.
Aber ja, man muss das erstmal alles verarbeiten, habe ich das Gefühl.
Ja, ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch mal und gehen das Ganze chronologisch durch. Angefangen am Donnerstag. 0-4 in Straßburg, das Aus in der Conference League. Kann oder muss man da vielleicht sogar von einem Totalausfall der 05er sprechen?
Tja, leider irgendwie, ne? Also wir sind natürlich alle mit großer Hoffnung nach Straßburg gefahren. Es war eine einmalige Chance für diesen Verein, ins Halbfinale einzuziehen.
Ja.
Manche, unter anderem wir, hatten schon eine Ferienwohnung in Madrid reserviert. Ja, die wurde dann in der Nacht noch storniert, direkt an der Puerta del Sol in Madrid. Wir haben schon über die Tapas-Bars gesprochen. Nee, aber was ich damit sagen will, es war eine einmalige Chance für den Verein, der ja vorher nur einmal in einem Halbfinale überhaupt war. Und das war im DFB-Pokal 2009. Ja, und dann leider muss man von diesem Totalausfall sprechen, weil nämlich genau das eingetreten ist, was halt nicht eintreten durfte, erst recht nach diesem starken Hinspiel.
Was die Lesart dieser Leistung angeht, da gab es ja am Donnerstag auch unterschiedliche Ansätze, sage ich mal. Wir hatten nach dem Spiel ja auch die Möglichkeit, unter anderem zu sprechen mit Sportvorstand Christian Heil und Trainer Urs Fischer. Was die gesagt haben, das schauen wir uns jetzt mal an. Die Interpretation ging da nämlich ein Stück weit auseinander. Christian Heil hat nämlich das Ganze vor allem mit der Qualität von Straßburg begründet, hat gesagt, sie sind die beste Mannschaft in diesem Wettbewerb. Das muss man einfach mal akzeptieren. Später hat er dann noch hinzugefügt, sie waren einfach zu gut. Urs Fischer, der hat das Ganze ein bisschen anders analysiert. Der hat gesagt, der Gegner ist immer so gut, wie man es zulässt. Und wir haben heute ziemlich viel zugelassen. Hat also eher die Kritik auf seine eigene Mannschaft gemünzt. Ja, Straßburg zu gut oder Mainz 05 zu schlecht, Henning? Was sagst du?
Ja, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber ich bin eher auf der Urs Fischer Seite, um ehrlich zu sein, weil wir natürlich auch gesehen haben, zu was die 05er in der Lage sind. Im Hinspiel haben sie Racing Straßburg an die Wand gespielt, hatten eine ganz, ganz starke Leistung gebracht, haben dann hinten raus es leider verpasst, auf 3 oder 4-0 zu stellen. Dann hätten wir uns vielleicht auch anderen Fragen jetzt gestellt. Vielleicht hätte das sogar gereicht. Über die individuelle Klasse von Racing Straßburg brauchen wir nicht zu reden. Da sind Spieler drin, die wir vielleicht in 1-2 Jahren vielleicht bei größeren Top-Clubs sehen werden. Also wahrscheinlich sogar Farmteam vom FC Chelsea. Große Qualität, ja, das stimmt. Trotzdem wusste man, was auf einen zukommt. Du warst ja selbst vor Ort. Viele sagen, sie waren ja vielleicht so ein bisschen beeindruckt von der Atmosphäre. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser einschätzen.
Also ich hatte schon den Eindruck, weil ich auch wirklich sagen muss, dass die Atmosphäre beeindruckend war. Ja, es ist nicht das größte Stadion mit den rund 30.000 dort, aber das hat schon eine extreme Wucht entfaltet. Ja, das war schon vor dem Anpfiff zu spüren, auch schon während dem Aufwärmen. Und klar sind die 05er eine verhältnismäßig erfahrene Mannschaft, trotzdem sind es Menschen und ich kann mir vorstellen, dass das was mit dir macht als Fußballer, wenn du schon beim Aufwärmen merkst, ja, hier ist irgendwie ein besonderer Funke im Stadion, hier geht was Besonderes ab, beim Einlaufen dann sowieso, dazu das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Ich glaube, das sind einfach alles Themen, die können vielleicht einzelne Spieler von sich wegschieben, weghalten, aber nicht die ganze Mannschaft. Das war zumindest mein Eindruck. Mir kamen die 05er so ein Stück weit gelähmt vor von der ersten Minute.
Ja, es lag auch daran, dass es zu viele waren. Ne? Also ja. Ich habe zum Beispiel gesagt, Sota Kawasaki, der so ein bisschen unbekümmerter an die Sache ranging, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber es ist, wir reden hier von 1-2 Personen. Jetzt überleg mal, wenn Daniel Batz nicht so überragend gehalten hätte, dann hätte es vielleicht schon zur Pause 0-3-0-4 gestanden.
Den muss man wirklich rausnehmen.
Ja, aber du sagst, glaube ich, schon richtig. Ich meine, wir reden immer noch von Menschen. Ich hatte mir die ganze Zeit die Frage gestellt, da sind ja Spieler dabei, die auch schon 50 Länderspiele auf dem Tacho haben.
Auch richtig.
Ja. Klar. Und trotzdem hängt es dann irgendwie, ich glaube, da kam eines zum anderen. Ich hatte den Eindruck schon im Hinspiel, dass die Franzosen das so ein bisschen vorbereitet hatten. Also da gab es ja dann auch hinten raus diese Rangelei an der Eckfahne, wo dann wo es da ja eigentlich schon so ein bisschen losging, dann hatte Straßburg die ganze Woche Zeit, sie hatten ja spielfrei, aber das soll jetzt keine Ausrede sein, aber die ganze Woche sich so richtig heiß zu machen auf dieses Spiel. Ja. Und dann war es auch dann wirklich so, die waren heiß wie Frittenfett und Urs Fischer hat es ja dann gesagt, sie haben die 05er dann verspeist, aufgefressen.
Ja, komplett. Also die Spieler haben es auch ein bisschen unterschiedlich gedeutet. Mhm. Silvan Widmer hat zum Beispiel gesagt, bis zum 0-1 hat sich für ihn eigentlich gar nicht schlecht angefühlt auf dem Platz. Wie gesagt, ich hatte schon den Eindruck, dass es vom Anpfiff hin ein bisschen erkennbar war. So oder so war dann, glaube ich, mit dem frühen Gegentor spätestens das Gefühl da, dass es jetzt in eine ganz ungemütliche Richtung geht. Ne?
Also mein Gefühl war, wenn nicht irgendwie so ein glücklicher Ball durchflutscht und du auf 1-1 stellst oder vielleicht sogar 1-0 in Führung gehst durch irgendeinen Zufall, es muss nur eine Ecke sein, die durchrutscht oder irgendwas, dann wird es halt verdammt schwer, das war von Anfang an so und das hat sich dann leider auch bestätigt.
Ja, und die Qualität von Straßburg hast du angesprochen, trotzdem muss man ja ganz ehrlich sagen, Mainz 05 hatte nicht eine ernstzunehmende Torchance. Also bei aller Qualität des Gegners, mit dem Hinspiel im Hinterkopf, muss man sagen, okay, wenn Mainz 05 ansatzweise an die Leistungsgrenze kommt, dann wird es zumindest ein knapperes Spiel.
Ja, ist aber leider dann so gewesen und leider abhaken. Ist halt, wie gesagt, sehr, sehr traurig und enttäuschend aus Mainzer Sicht, weil man halt selten in so eine Gelegenheit bekommt. Ja. Wer weiß, wann sie das nächste Mal auf dieser Ebene A tätig werden können und B auch noch so weit kommen. Ja. Also du musstest ja auch ein bisschen was erledigen, um überhaupt dorthin zu kommen.
Auf jeden Fall. Und unschön ging es auch nach dem Spiel weiter leider. Ja, Straßburgs Martial Godot jubelt extrem provokant vor der Gästekurve. Nadim Amiri gefällt das natürlich nicht, kommt dann angerannt, stupst ihn weg. Ja. Und ruckzuck entsteht eine Rudelbildung, wie das halt so ist. Frage 1, was sagst du zur Aktion von Godot? Und Frage 2, was sagst du zur Reaktion von Amiri, für der ja schließlich dann auch die rote Karte gesehen hat?
Also zur 1, ganz klar, Topform auf dem Platz, Flopform im Kopf. Ja. Es hatte sich schon im Hinspiel angedeutet, dass diese Burschen, die sich ja schon so ein bisschen, die schon ihr großes Ego mit sich rumtragen und nicht nur das Louis Vuitton-Täschchen und so, dass die, dass es mit dem Anstand nicht so weit ist, hatte ich das Gefühl, ja. Die Kinderstube hatte eher einen Wasserschaden oder war eher außer Betrieb. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und diese Reaktion am Ende, die hat natürlich auch gezeigt, es gibt schlechte Verlierer und es gibt schlechte Gewinner. Und gerade in so einer Situation, wenn du so einen großen Sieg feierst, du ziehst ein Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ein und du hast nichts Besseres zu tun, als dich vor die gegnerische Fankurve zu stellen und da den Molly zu machen. Da muss ich ehrlich sagen, ey, sorry, zurück in den Kindergeburtstag oder wo auch immer, Kindergarten vielmehr. Ja. Das zeugt von fehlender Reife und mangelndem Anstand.
Ja, komplett unnötig. Mhm. Ne? Dass da ein bisschen Feuer drin ist, hatte man ja auch im Hinspiel schon gemerkt, gegen Ende. Und bis dahin fand ich es auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, also auch auf dem Platz ging es dann in ein paar Zweikämpfen ganz schön zur Sache. Das war alles am Limit. Man hat gemerkt, okay, hier geht's um was. Ne? Aber warum das noch sein musste, habe ich nicht verstanden. Also hätte es da aufgehört, okay, hitziges Duell. Auch im Hinspiel am Ende waren ein paar Szenen, die unnötig waren. Aber das Ganze auf dem Platz, völlig in Ordnung, ja. Warum das noch?
Und dann sind wir auf sind wir bei zwei. Ja. Und da muss man auch sehen, ja, du hast richtig auf die Mütze bekommen in Straßburg. Aber du hast eine geile Conference League Saison gespielt. Und dieser Abschluss, sorry, dass ich jetzt so sage, der war richtig kacke. Weil in dem Moment einfach mal runterkommen, dem Gegner von mir aus gratulieren. Natürlich, klar, die Provokation war da. Die Reaktion der 05er, die ist durch nichts zu rechtfertigen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Ein Nationalspieler wie Nadim Amiri, der muss sich bei allem Frust im Griff haben. Ja. Der kann da nicht hingehen und dem einen verpassen, als wenn man hier in irgendeinem Ludwigshafener Park. Ja. Das funktioniert so nicht. Und die Jungs haben eine Vorbildfunktion. Ich kann das verstehen, dass die Enttäuschung riesengroß war. Aber das hat das natürlich alles noch irgendwie auf die Spitze getrieben. Und da muss man sagen, das ist mittlerweile zu einer großen Unsitte im Profifußball geworden, dass wir ganz oft diese Situationen haben, Provokationen, jetzt in dem Fall auch wieder vor dieser gegnerischen Fankurve zum einen. Und die Reaktion, die folgt auf dem Fuße. Dann wurde ja argumentiert, und ich weiß nicht, wie es du siehst, ja, Amiri hat die Ehre der Fans verteidigt. Sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Ein Nationalspieler hat einen weggeboxt und das ist nicht okay.
Ja, ich meine, er hat ihn stark geschubst. Ja. Der ist letztlich dann auch irgendwie eine Interpretationsfrage. Auf jeden Fall war es zu viel und unnötig. Ich finde grundsätzlich, dahin zu gehen und zu sagen, hier mach dich ab von unseren Fans, du hast hier gar nichts verloren. Okay, sogar gut, aber die Art und Weise war halt einfach aggressiv und da hört es dann auf. Ja. Und Emotionen sind auch einfach nicht das gleiche wie Aggression. Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Unterschied.
Man darf halt nicht vergessen, es sind nicht mehr die 80er. Wir befinden uns nicht auf irgendeinem Schulhof, sondern wir befinden uns in einer komplett durchgeleuchteten Welt. Ja. Und das muss ihnen auch irgendwo bewusst sein. Ja. Und die Vorbildfunktion, die leidet natürlich schon sehr stark darunter. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, sowohl Provokation als auch Reaktion, das war alles nicht in Ordnung. Schade, dass wir uns mit so einem Thema überhaupt beschäftigen müssen.
Ja, einer, der seiner Vorbildfunktion da zumindest ein Stück weit gerecht geworden ist, war Paul Nebel. Ja. Der hat nämlich einer Fotografin geholfen, die in diesem ganzen Tumult da zu Boden gegangen ist. Wer weiß, wie das sonst noch ausgegangen wäre.
Ja, das kommt ja dazu.
Genau, erstmal furchtbar, dass da noch Unbeteiligte überhaupt mit reingeraten. Aber wie gesagt, zumindest gut von Paul Nebel, dass er ihr da dann geholfen hat.
Muss ich sagen, Paul, wenn du uns hier siehst oder hörst, höchsten Respekt für deine Reaktion. Genauso muss es sein, auch in so einer Situation den Überblick zu behalten, klaren Kopf und vor allen Dingen, er ist ja einer von denen gewesen, die zum Schlichten hingehen wollten und er erfasst die Situation und da muss ich auch sagen, ey, sorry, da laufen zwei Straßburger über diese gestürzte Fotografin, gucken sogar zu ihr runter und machen nichts, Und Paul Nebel hat zum Glück diese ganze Situation erfasst. Jetzt überleg mal, da wäre noch mehr passiert. Ja. Ja. Wir haben ja auch das Beispiel in München gehabt, als die Ultras zum Jubeln in den Innenraum kamen und sich zwei Fotografen sehr schwer verletzt haben. Ja. Einer war sogar bewusstlos. Aber da sieht man erstmal, was da passieren kann, wenn solche unerwarteten Situationen zustande kommen. Und deswegen, Paul Nebel, Gratulation zu deiner Aktion. Und das war die beste Bewerbung für den Fairplay-Preis der Saison. Von uns hast du ihn auf jeden Fall schon mal bekommen.
Ja. So bitter diese ganze Europapokalreise jetzt geendet ist, so viele Highlights hatte sie natürlich auch zu bieten. Das Ganze ist ein bisschen schwer zu betrachten, so kurz nach diesem Abend. Trotzdem würde ich sagen, nehmen wir uns die Zeit und blicken einfach mal ein bisschen auf diese Highlights. Denn das waren teilweise magische Momente. Ja, es hat schon angefangen in den Playoffs gegen Trondheim, vor allem mit diesem Rückspielerfolg. Ja, in der Mewa Arena, du warst auch im Stadion. Ne? Was war das für ein Tag für dich?
Ja, das war ein ganz besonderer Tag. Ich bin ja noch einer der alten Garde und Verfolger, die 05er seit den 90er Jahren und war auch bei den Spielen gegen Gasmetan Medias und Asterias Tripolis damals mit dabei. Und das war ja diese große Quali-Qual. Die 05er sind damals zweimal in der Qualifikation gescheitert. Stimmt, ja. Und von daher war schon dieses Qualifikationsspiel ein besonderes. Und das hast du auch im Stadion gespürt. Die Choreo war auch da Weltklasse. Wenngleich man natürlich schon zu sagen muss, dass der große Pyro-Einsatz zur Folge hatte, dass es dann auch diese Bewährungsstrafe von der UEFA gab. Und dann anschließend die nicht weniger überragenden, sondern auch herausragenden Choreos ohne Bengalo waren. Ja. Das war sehr gut. Muss auch nochmal ein Lob an die Fans aussprechen. Aber allein dieses Intro mit diesem Qualifikationsspiel in Rosenborg-Trondheim, zudem eine richtig, richtig starke Leistung, hätte man sich besser nicht wünschen können. Es war wirklich ja auch ein historischer Moment.
Ja.
Ja. Und es war praktisch das Eingangstor in die Conference League. Und die Conference League, ich habe es ja vorhin schon gesagt, haben sich als genau der richtige Wettbewerb für Mainz 05 entpuppt.
Ja, was waren, wenn du auf die Ligaphase dann weiterblickst, noch so Tage, Spiele, Momente, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Wie viel Zeit haben wir?
Also, wir nehmen uns die Zeit.
Fangen wir an, heute gibt es die XXL-Version. Nein, also das Gesamtpaket ist es das, was es ausgemacht hat. Rosenborg-Trondheim als erste Etappe oder Etappe zum Wettbewerb hin.
Ja.
Dann aber nicht zu vergessen, das Last-Minute-Tor gegen Fiorentina, das Heimspiel gegen Racing Straßburg. Ich fand die sehr reife Leistung gegen Samsungspor top. Und natürlich, was alle noch sehr lange begleiten wird, sind die Geschichten, die auswärts so manche erlebt hat. Die Reisen nach Nikosia, ich fand den Tag damals wunderbar, es war geiles Wetter. Im türkischen Bereich hast du unter Bäumen gesessen, hast ein Bier trinken können, es war, die Stimmung war gelassen. Im zypriotischen Teil wiederum war die Fußgängerzone rot und weiß, wirklich Mainzer Lieder aus den Kneipen geschallt. Das war wirklich super bei 25 Grad. Jetzt dann auch das letzte Erlebnis in Straßburg, rot-weiße Massen in der Stadt. Bardo sagte neulich mal zu uns, da waren ja mindestens 5000 Mainzer gefühlt in der Stadt. Ich fand den Ausflug nach Olmütz toll, eine kleine Stadt im Osten Tschechiens, wo du sonst nicht hinkommen würdest. Auch da haben sich die Mainzer Fans super präsentiert. Ja, du erlebst in so einem Wettbewerb einfach auch nochmal andere Reiseziele und das wollten sie ja auch. Es ist halt nicht Mailand oder Madrid oder halt London, aber ich glaube, das ist genau das, was eine Conference League ausmacht. Ja, gut, wir wären gerne im Halbfinale nach Madrid gefahren. Wir wären dann auch gerne nochmal nach Leipzig, aber das Gesamtpaket war so stimmig, so schön und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
Ja, ich finde es auch beeindruckend, wie sich Mainz 05 und vor allem die Fans auf europäischer Bühne präsentiert haben. Also ich hatte das Gefühl, bei einigen Auswärtsstationen, ja, die gegnerischen Fans oder auch die Leute in der Stadt, die haben vorher teilweise noch nie von Mainz 05 gehört. Die werden sich den Namen aber gemerkt haben, weil es wirklich beeindruckend war, was da abging. Also dass Mainz 05 mit so einer Anzahl auswärts vertreten ist, Fanmärsche zum Stadion da existieren, das ist nicht selbstverständlich. Ja, weil diese Historie am Europapokal eben nicht gewachsen ist. Ja, das war jetzt das erste Mal Conference League und das erste Mal seit vielen Jahren überhaupt Europapokal. Und dafür war das schon richtig beeindruckend.
Ja, rheinhessische Lebensfreude so ein bisschen nach außen getragen. Und muss sagen, die Stadt Mainz darf sich bei allen Mainzer Fans bedanken. Besser kannst du deine Stadt und deinen Verein nicht repräsentieren.
Ja, 100%.
Ich werde es schon sentimental, weil es halt so schade ist, dass diese Geschichte jetzt zu Ende gegangen ist.
Ja. Zumindest finanziell hat sich die Reise ja auch gelohnt. Ne? Was hat dieser Conference League-Ausflug abgeworfen?
Ja, so Pi mal Daumen. Wir haben mit Christian Heidel drüber gesprochen. 16 Millionen Umsatz. Man darf nicht vergessen, die 05er hatten den besten Zuschauerschnitt in der Conference League mit 31.300. Schlag mich tot. 10 Millionen Gewinn ist wirklich ein netter Nebeneffekt. Eine tolle Belohnung auch. Letztlich sind es aber dann die Bilder, die erzeugt wurden, die gelebt worden sind, diese tollen Erlebnisse.
Ja.
Das ist das, was von dieser wunderbaren Zeit bleibt, von dieser wunderbaren Reise, die jetzt zu Ende ist.
Die jetzt zu Ende ist und nach der die 05er wieder umschalten mussten auf den Bundesliga-Modus. 3 Tage nach dem Conference League aus in Straßburg ging es nämlich weiter in Gladbach mit dem 1:1. Und da wollten die Mainzer natürlich eine Reaktion zeigen, Henning. Ist Ihnen das aus deiner Sicht gelungen? Du warst ja im Stadion.
Ja, ich finde absolut. Also wer 3 Tage nach so einem Spiel in Straßburg, nach so einer großen Enttäuschung vor allem, sich so präsentiert und sagen wir mal nach der Anfangsphase und dem 0:1 in der 6., 7. Minuten sich so präsentiert, dauerdominierend bei Borussia Mönchengladbach, wobei man dazu sagen muss, wenn du in dieser Saison 2-mal gegen diese Borussia verlierst, Dann weiß ich es allerdings auch nicht. Ich war sehr enttäuscht von Gladbach. Mir fehlt momentan wirklich auch so ein bisschen die Vorstellungskraft, wohin diese Reise für diesen Verein geht. Ja. Großer Traditionsverein. 52.000 Menschen im Stadion am Sonntagabend, 19.30 Uhr. Und die totale Verunsicherung. Und dann kommt Mainz 05 und schnürt die in der eigenen Hälfte ein. Ja. Was ein bisschen gefehlt hat, war das Durchsetzungsvermögen. Das muss man schon sagen. Die 05er haben kaum zwingende Chancen rausgespielt. Ist aber auch schwierig, wenn du gegen so einen Elferverbund dann, der wirklich nur mit Verteidigen beschäftigt war. Das
ist die Königsdisziplin,
ist es, ja. Da kannst du aber auch mal bei den Bayern nachfragen. Ja. Aber die haben natürlich nochmal eine andere individuelle Qualität.
Ja.
Aber die Reaktion war top. Mhm. Am hinten raus natürlich wichtig, dass da noch dieses 1:1 geklappt hat, weil sonst hättest du dich gefragt, was ist denn jetzt schon wieder los?
Aber ja. Lass uns kurz über die wichtigsten Szenen des Spiels sprechen. Ja. Gladbach geht in Führung durch Joe Skelly, der den Ball in aller Ruhe, muss man sagen, am 16er annehmen und dann ins Toreck schieben kann. Was hat da nicht gestimmt in der Mainzer Defensive?
Ja, vorneweg war Stefan Posch ein bisschen zögerlich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer der Vorlagengeber war. Der dann wiederum allerdings auch mit seinem Move, der mit dieser Umdrehung oder Ablage so ein bisschen die 05er überrascht hat. Und Nadir Amiri stand halt nicht bei Skelly.
Ja.
Ja, das muss man schon dazu sagen, den haben sie aus den Augen verloren.
Ja.
Das hätte wirklich besser klappen müssen. Der Schuss von Skelly war präzise und haltbar für Daniel Batz, der ja kaum was zu halten hat in dem Spiel. Noch eine Szene später gegen Kastrop.
Ja.
Ansonsten, ja. Aber gut, siebte Minute, dann hast du genug Zeit, um so einen Fehler zu korrigieren.
Ja, du hast schon angesprochen, im Prinzip sieht das Spiel danach so aus, dass Mainz 05 Gladbach hinten reindrängt, sich aber auch schwer tut, Chancen zu erspielen. Sprechen müssen wir noch kurz über die 66. Spielminute. Da wurde Amino Sieb eingewechselt für Geraldo Becker, dem das Ganze offensichtlich nicht ganz so gepasst hat. Was war da los?
Großer Ärger war Geraldo Becker, ja, der in der ersten Halbzeit zu den besseren Mainzern gehört hat, meiner Meinung nach, aber dann nach der Pause einen ziemlichen Leistungsabfall hatte. Dem ist überhaupt nichts mehr gelungen. Alle Hereingaben, alle Schüsse, was er so versucht hat, das war nichts mehr. Da hat die Richtung gefehlt, die Präzision, alles. Ja, und dann ist er rausgestapft und hat sich A, sehr geärgert über die Auswechslung, B, aber wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich über seine eigene Leistung, weil die halt einfach zu wenig war. Wir haben nach der Pressekonferenz im Sechs-Augen-Gespräch dann nochmal Urs Fischer zur Seite kurz genommen, um ihn dann so abseits der Öffentlichkeit zu befragen. Und er hat gesagt, der war sauer, der hat sich geärgert über sich selbst und das sei auch richtig so.
Mhm.
Aber der erste Eindruck war ja, er ist dann, hat auch noch ein bisschen Zeug dann weggetreten und Fischer hat uns dann bestätigt, es ist alles gut. Es gab dann Handshake danach und in der Kabine war sowieso wieder alles gut.
Okay.
Hat sich auch später dann noch mit Nadir Amiri fast schon, sagen wir mal, innigst umarmt. Nee, alles war alles gut, aber der Ärger in dem ersten Moment war über die eigene Leistung, denke ich. Mhm. Ja.
Nelson Weiper ist es dann in der 88. Spielminute, der den vermeintlichen Ausgleich erzielt, hatte allerdings zuvor im Abseits gestanden beim Freistoß von Amiri. Der es dann schließlich in der 8. Minute der Nachspielzeit selbst macht und den Foul-Elfmeter kurz vor Schluss quasi mit der letzten Aktion verwandelt zum 1:1. Ja, so abgezockt muss man erstmal sein, oder?
Ja, Miri, fast so cool wie ich.
Fast
schon
so sagen, cool
nein,
wie du.
Also er ist so cool, da kriegt sogar der Sommer mittlerweile Gänsehaut. Also ja, man muss schon sagen, eine herausragende Schusstechnik.
Ja.
Wirklich große Nervenstärke. Und ich glaube, das Allerwichtigste bei ihm ist, er geht mit einer Selbstverständlichkeit zum Elfmeterpunkt. Der sagt sich, mach den jetzt rein. Er macht den rein. Wobei es ja da einen ganz lustigen Moment gab, weil der Amino Sieb ja die ganze Zeit den Ball in der Hand hielt und schon alle 05-Fans dachten und ich auch. Der Sieb wird doch jetzt den Elfmeter nicht schießen. Hat der Amiri irgendwas? Und dann hat Amiri dann später gesagt, nee, das hätten sie so abgesprochen. Mhm. So ein bisschen auch die Borussia verunsichern, weil der Borussia-Keeper hat ja auch so ein bisschen die Show gemacht, dass dann noch ein bisschen kleinen Spaziergang durch seinen Strafraum war auch ein bisschen merkwürdig. Nee, die Quote ist überragend und es gibt in der Bundesliga nur einen Elfmeterschützen, der mit Nadim Amiri mithalten kann, das ist Harry Kane.
Ja. Wir müssen aber auch über diesen aus Gladbacher Sicht komplett dämlichen Elfmeter sprechen. Ja, Philipp Mwene ist mit dem Ball unterwegs weg vom Gladbacher Tor raus aus dem Strafraum und Engelhardt ist es dann, der ihm dabei auf den Fuß tritt. Du bist Jugendtrainer, Henning. Wenn einer von deinen Jungs in der Nachspielzeit bei einer 1-0-Führung so einen Elfmeter verursachen würde, wie würdest du da reagieren?
Schockstarre,
ja.
Kurz vorm Ausrasten und hoffen, dass der Schiedsrichter es nicht gesehen hat, weil bei uns gibt es keinen Videoschiedsrichter.
Ja.
Aber es ist halt auch so, Jannik Engelhardt ist auch nur ein Mensch, ja, und die waren in der 98. Minute oder 97. Minute. Die Stimmung war echt so ein bisschen, oha, hoffentlich passiert jetzt nichts. Wir hatten ja das Abseitstor von Nelson Weiper. Der Jubel, als die Nachricht vom Videoschiedsrichter kam, dass Nelson Weiper im Abseits stand, der Jubel darüber war lauter als der Jubel über das 1-0.
Ja.
Das sagte alles über die Situation aus. Und du weißt selbst, du hast auch Fußball gespielt, oder nein, du spielst ja sogar noch Fußball. Schöne Grüße nach Albeck und Spießheim. Wenn du mit dem Nerven so am Rande der Belastung bist und dann guckst du manchmal auch nicht unbedingt überall hin, wo deine Füße gerade hinlaufen, habe ich das Gefühl.
Ja, Nerven und ich finde auch körperliche Erschöpfung kann da auch eine Rolle spielen,
absolut,
dass du nicht mehr die komplette Kontrolle über jede Feinheit in der Bewegung hast vielleicht. Ist aber auch nur ein versuchter Erklärungsansatz. Am Ende muss man natürlich trotzdem sagen, wenn der Gegner wegläuft vom Tor und im Strafraum ist, muss er einfach wegbleiben.
Ich glaube, der hat schon die nächste Szene im Kopf gehabt. Was macht er jetzt, wenn er sich umdreht? Flankt er? Spielt er zurück? Irgendwie so. Und in dem Moment, auf einmal stand er auf dem Fuß.
Ja,
für den Engelhardt selbst tat es mir schon leid. Ja. Aber für die Mainzer war es natürlich hochverdient.
Ja.
Also nicht, dass es den Elfmeter gab, sondern dass sie 1-1 gespielt haben.
Über Nadim Amiri, der ja sein Startelf-Comeback nach Fersenverletzungen gegeben hat, haben wir geredet. Über einen anderen Rückkehrer in der Startelf müssen wir noch reden, nämlich Anthony Cassie. Wir haben auch mal ein paar Daten zu seinem Einsatz im Borussia-Park vorbereitet und sehen da Passquote 90%, Zweikampfquote 67%, 2 von 2 Dribblings gewonnen und 50% seiner Flanken an den Mann gebracht. Das kann sich sehen lassen.
Ja.
Grundsätzlich schon im ersten Startelf-Einsatz nach so einer langen Zeit noch mal umso mehr, als wäre er nie weg gewesen, oder?
Als wäre er nie weg gewesen, und ich hatte echt gedacht, ey, wenn der jetzt noch ein Dreivierteljahr da mitgespielt hätte, das wäre noch mal so ein richtiges Upgrade auf der rechten Seite gewesen. Man muss ganz klar sagen, wenn Anthony Cassie dieses Dreivierteljahr gespielt hätte und in der Form der Vorsaison, dann wäre er wahrscheinlich im Sommer nicht mehr da. Das einzig Positive, was mir wirklich aus dieser wirklich leidigen Geschichte und langen Zwangspause, es waren 204 Tage, September sein letztes Spiel ziehen kann, ist, dass er zwischenzeitlich seinen Vertrag bei Mainz 05 bis 2028 verlängert hat. Und dieser Spieler ist ein Gewinn. Das ist eine absolute Bereicherung. Diese Spielfreude an dem Tag war grandios. Wir haben sie eben gerade in der Statistik auch gesehen, gewonnene Triplings. Eine ganz entscheidende Sache, die wir von Silvan Widmer gar nicht so oft auf der rechten Seite sehen, was aber dich so viel weiterbringen kann. Wir erinnern uns an die rechte Seite in der vergangenen Saison mit Paul Nebel und Anthony Cassie, was die da so gerockt haben. Das ist schon, dass er wieder dabei ist, ist auf jeden Fall ein Riesengewinn für Mainz 05. Und dieses erste Spiel war beeindruckend. Aber wir wissen auch, du kommst von so einer langen Pause zurück, dann hast du so 1-2 Spiele, wo du wirklich mal einen raushaust. Kann aber auch sein, dass du dann wieder ein Loch fällst. Na, jetzt haben wir nur noch 4 Spiele und ich gehe davon aus, dass Cassie auch in den nächsten Spielen spielen wird.
Ja.
Aber in der nächsten Saison geht es bei ihm wieder richtig los. Und es ist sehr wertvoll.
Ja. Ich würde gerne auch hinzufügen, dass das auch gar nichts gegen Silvan Widmer ist, aber es sind halt komplett unterschiedliche Spielertypen.
Ja.
Und dieser Spielwitz und diese technische Qualität, die Anthony Cassie auf der Außenbahn mitbringt, die haben auf der Position eben nicht so viele Spieler in der Bundesliga. Das ist schon außergewöhnlich, so einen Spieler bei Mainz 05 zu haben.
Ja.
Das macht schon Spaß.
Und bei Widmer muss man noch dazu sagen, seitdem Urs Fischer Trainer ist bei Mainz 05, ist die Formkurve von Widmer auch deutlich nach oben gegangen.
Ja.
Und was darf er auch nicht vergessen, seine Einwürfe sind auch in manchen Situationen schon eine Waffe.
Ja.
Aber Anthony Cassie ist ein Qualitätsspieler.
Ja.
Und das ist wirklich nochmal der Unterschied zwischen den beiden.
Lass uns mal einen Blick drauf werfen, was dieses 1-1 der 05er jetzt für die Bundesliga-Tabelle bedeutet hat. Da sehen wir es eingeblendet. 30 Spiele sind absolviert, Mainz 05 auf Platz 10 mit 34 Punkten. Jetzt ist die Frage natürlich, in welche Richtung schaut man denn in der Tabelle eigentlich so kurz vor Schluss?
Also in der auf Tabelle gerade bis Platz 8
nur. Ja, in der Tabelle bis Platz 8 nur, da ist der Rückstand recht groß. auf Platz 9, der ja unter Umständen zur erneuten Teilnahme an den Conference League Playoffs genügen könnte, sind es nur 2 Punkte auf den Relegationsplatz. Unten sind es, wenn ich mich jetzt verzählt habe, 8 Punkte. Ja. Schaut man da jetzt nach oben auf den möglichen Fall, dass Platz 8 reicht, oder schaut man auf den Abstiegskampf? Bevor du antwortest, schauen wir uns mal an, was unsere Zuschauer und Zuhörer gesagt haben. Das war nämlich unsere Userfrage diese Woche. Und sehen ein relativ klares Ergebnis. Die Mehrheit blickt nämlich nur auf den Abstiegskampf, sagt, wir müssen uns nach unten orientieren und solange wir die Klasse halten, ist alles gut. Dann relativ ausgeglichen zwischen denen, die sagen, da geht weder nach oben noch nach unten was und eventuell wäre die Conference League ja doch noch realistisch. Siehst du es genauso?
Ja, also wer hätte gedacht vor einem halben Jahr, dass die 05er am 30. Spieltag in dieser Tabellenregion stehen mit einem ja fast schon luxuriösen 8-Punkte-Vorsprung auf die Relegation?
Ja, Wahnsinn.
Da muss man einfach sagen, sensationelle Arbeit und ja auch Punktequote von Urs Fischer. Jetzt über die Conference League zu sprechen. Ja, wir wollen natürlich sowas wieder erleben. Das ist keine Frage, aber wir wissen natürlich auch, was alles passieren müsste. Und jetzt kommen halt viele hypothetische Fälle dazu.
Unter anderem müsste Freiburg erstmal die Europa League gewinnen, ne? Dass dieser Platz 9 überhaupt reichen könnte.
Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ja. Spielen jetzt gegen Prager im Halbfinale. Da ist alles Mögliche, ein Duell auf Augenhöhe. Und ja, gut, dann würdest du im Finale stehen. Könnte sein, aber es ist ja auch noch so, es hängt so ein bisschen von dieser 5-Jahres-Wertung ab. Und da liegen ja die Spanier auch noch vor der Bundesliga, zwar nur noch knapp, aber wenn ich jetzt richtig liege, haben wir auf der einen Seite noch die Bayern und SC Freiburg, die dabei sind. Und auf der anderen Seite Atletico Madrid, Rayo Vallecano. Und das ist jetzt auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass die Bundesliga 5 Champions-League-Startplätze bekommt.
Ja.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages landen die 05er irgendwo 10., 11. Platz, 12. Und dann können sie sagen, ey, wir haben eine Top-Saison. Wir haben vor allen Dingen das Stichwort Doppelbelastung. Das ist so lustig, dass in der Hinrunde immer wieder die Doppelbelastung angeführt worden ist, als es nicht lief.
Ja.
Und jetzt hinten raus war es überhaupt kein Thema mehr, weil es halt so, weil du so angetrieben warst durch diese emotionale Reise. Also man muss schon sagen, die 05er haben das echt gut hinbekommen und gerade die zweite Halbserie ist natürlich herausragend.
Ja, weil du die Doppelbelastung gerade angesprochen hast, die ist für Mainz 05 in dieser Saison vorbei, nicht aber für den FC Bayern, gegen den es jetzt am Samstag geht. Und bevor wir über das Spiel sprechen, würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf unsere Zahl der Woche. sehen wir da. Henning, hast du eine Idee, was es mit der Zahl auf sich haben könnte?
14,8. Gib mal einen kleinen Tipp.
Hinspiel gegen Bayern. Das ist schon ein großer Tipp, finde ich.
Hinspiel gegen Bayern. Ach ja, da heute gewinne ich. Leonard Maloney. Richtig. Laufleistung von Leonard Maloney.
Ja.
14,8 Kilometer.
Also ich wusste noch, dass es extrem beeindruckend war, wie viel der im Hinspiel gelaufen ist. Als ich nachgeschaut habe und die Zahl gelesen habe, musste ich es trotzdem noch mal 3-mal nachgucken, weil das so eine verrückte Zahl ist. Hat damit auch einen Laufrekord in der Bundesliga aufgestellt.
Der bewirbt sich übrigens für einen Mainzer Halbmarathon, kann das sein? Diesmal 14,8 Kilometer.
Also der kann auf jeden Fall vorne mitlaufen.
Hat ja zuletzt auch nicht so viel gespielt und hat noch ein bisschen Kraft.
Das stimmt, nee,
sorry, also 14,8 war schon eine extreme Leistung. Vor allen Dingen waren ja auch sehr viele intensive Läufe von ihm.
Ja, also ich war ja im Stadion. Es ist jetzt nicht so, dass der da von links nach rechts gejoggt ist, um langsam die Lücken zuzulaufen, sondern der ist da im Halb- bis Vollsprint von links nach rechts gerannt, um die Lücken schnellstmöglich zu stopfen.
Und in 20 Jahren sitzen wir hier und sagst, weißt du noch damals, der Leonard Maloney gegen die Bayern?
Ja.
14,8 Kilometer.
Ja, braucht es ähnlich verrückte Werte, um den Bayern ein weiteres Mal Paroli zu bieten? Was ist dein Gefühl für Samstag?
Ja, du weißt ja, wie es ist. Du brauchst gegen die Bayern eigentlich immer einen optimalen Fall. Du musst die bestmögliche Leistung abrufen. Du brauchst Matchglück. Und du brauchst natürlich auch noch mal das Glück, dass dein Gegner, in dem Fall der FC Bayern, nicht mit der bestmöglichen Einstellung an das Spiel geht. Das hatten wir ja schon oft in Mainz. Die Mainzer haben ja so manchen Heimsieg gegen die Bayern gefeiert.
Ja.
Da waren auch wirklich in den letzten Jahren auch ein paar beeindruckende Heimleistungen dabei. Das Problem ist, dass der FC Bayern in dieser Saison ein krasses Mentalitätsmonster ist. Ich habe das Gefühl, egal auf wen die losgelassen werden, es spielt keine Rolle, ob das im Fanspiel Rotach-Egern ist oder jetzt letzte Woche Real Madrid. Ey, die hauen immer einen raus, die haben immer richtig Bock, die haben das Messer zwischen den Zähnen. Und wenn es 4-0 steht, dann geht es auf 5-6-0 und es geht immer weiter. Und die feiern sich ab und die haben so richtig Bock. Das macht mir Angst. Aber du wolltest noch was einwenden. Die Bayern haben ja noch ein bisschen was zu tun jetzt in den nächsten Tagen, ne?
Richtig. Du hast ja gerade die möglicherweise nicht ideale Einstellung der Bayern angesprochen. Erstmal haben sie die Meisterschaft eingetütet. Ja, dann sind sie jetzt am Mittwoch im DFB-Pokal gefragt. Und dann müssen sie am Dienstag danach in der Champions League gegen PSG ran. Also könnte man vielleicht sogar von den für ein Bayern-Spiel bestmöglichen Voraussetzungen sprechen, oder?
Ja. Ich denke schon, dass Kompany ein bisschen was ändern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Samstag die erste Garde nach Mainz schickt.
Ja.
Das Problem ist, dass die zweite Garde in der Bundesliga auch oben spielen würde. Ja. Ich bin echt total gespannt, wie sich die Bayern präsentieren würden, weil die haben ja jetzt auch gar keinen Druck in dem Spiel.
Ja.
Und das kann sich ja dann auch wieder positiv auswirken, wenn du nicht liefern musst.
Ja.
Und die wollen trotzdem liefern. Und gerade auch die Spieler aus der zweiten Reihe, die wollen sich ja auch immer wieder empfehlen. Da geht es ja schon auch darum, ne, sich zu positionieren bei deinem Trainer, aber dann auch vielleicht auf dem Markt, wenn du dann doch ein Spieler bist, der vielleicht nicht über den Sommer hinaus in München bleibt. Total spannend am Wochenende. Und die Mainzer sind auch richtig heiß. Ne? Also wir haben nach dem Spiel Mönchengladbach schon mit Philipp Tietz und Nadim Amiri über dieses Spiel gesprochen und die haben ganz klar gesagt, wir wollen dem Spiel einen raushauen. Ja.
Das Hinspiel in München, dieses 2:2, war ja Urs Fischers Bundesliga-Debüt als 05-Coach. Und wenn mich jetzt meine Erinnerung nicht reinlegt, dann war es auch das einzige Spiel, in dem er seine Mannschaft in einem extrem defensiven 5-4-1-System auf den Platz geschickt hat. Ja, danach ist er umgeswitcht auf dieses 5-3-2, was er ja bei Union Berlin auch schon hat spielen lassen. Ja. Und seitdem, also jetzt eine Halbserie lang, spielen das die 05er konsequent. Was glaubst du jetzt? Nochmal zurück zum Erfolgsrezept aus dem Hinspiel mit dieser Defensivvariante oder das Weiterspielen, was man jetzt einstudiert hat und was die Jungs kennen?
Ich denke, dass er genauso weiterspielen wird wie jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten. Das ist fixiert, das ist eingespielt, da sind die Abläufe bekannt. Wenn man überlegt, dass die Mainzer dann 2:2 geholt haben, ne, nach so einer Hinrunde, das war ja schon eine Sensation an sich. Sie haben ja sogar am Sieg geschnuppert.
Ja.
Auch an dem Tag war es wirklich so, es musste alles zusammenkommen. Bei den 05ern hat es dann geklappt. Ich erinnere mich an dieses sensationelle Tor.
Mit dem Traumpass.
Traumpass von Stefan Bell, der wirklich Franz Beckenbauer-like diesen Ball da gespielt hat. Ganz
unfassbar.
Toll. Und dann noch das Kopfballtor von Kaspar Podolski nach Flanke von William Böwing. Eine Konstellation, die wir in dieser Saison ja sonst auch noch nicht hatten. Nee, ich bleib dabei. Es muss auch am Samstag alles zusammenkommen, dass es klappt. Sie werden aber wahrscheinlich nur 5-3-2 spielen, wobei das ja manchmal nur Nuancen sind. Ne? Dann verschiebt man einer ein bisschen rüber und einer ein bisschen zurück.
Ja.
Aber du willst jetzt auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mainzer sich jetzt beim Heimspiel in der MEWA Arena so verbarrikadieren.
Glaube ich auch nicht, zumal du ja seit dem Wintertransferfenster in der Offensive auch ein bisschen besser aufgestellt bist und da einfach mehr Qualitätsspieler hast. Ja, also das ist ja auch noch ein Argument dafür, mit zwei Stürmern zu spielen, statt mit einem. Wir werden es sehen am Samstagnachmittag und bedanken uns bei euch fürs Zuschauen oder Zusehen und wünschen euch viel Spaß beim Spieltag. Wir sehen uns dann nächste Woche hier wieder bei 05 Inside, wie immer am Dienstag um 19:05 Uhr.